NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Er macht Hausbesuche und fragt, ob er den Puls fühlen darf. Klingt nach Hausarzt, aber von wegen. Vasco Böhnisch ist der neue Schauspielintendant am Schauspiel Hannover. Hat im Mai ein opulentes, vielversprechendes Programm vorgelegt, das nun ab 11. September, da ist die erste Premiere, vom Publikum auf Herz und Nieren geprüft werden kann. Vasco Böhnisch, freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Haben Sie jemals mit dem Arztberuf geliebäugelt?
Nein, wohl nein, überhaupt nicht. Nein. Man wird manchmal, ich habe ja tatsächlich einen Doktortitel und dann wird man in Arzt- oder Ärztinnenpraxen manchmal gefragt, welche Disziplin, und ich glaube, dann sind die meisten doch beruhigt, dass es Geisteswissenschaften sind.
Aber Sie haben ja tatsächlich Hausbesuche gemacht, also so wie man das auch von Ärzten kennt, 23, wenn sich die Zahl nicht inzwischen erhöht hat. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Was haben Sie da erlebt? Also waren Sie tatsächlich als Arzt tätig und haben untersucht, was die Menschen so umtreibt?
Es war mehr so eine Art, ich sage es jetzt mal, Tupperware-Party für Theater. Also es ging wirklich darum, die Menschen haben mich eingeladen. Und ich war in Wohnzimmern, auf Gartenterrassen, in Studi-WGs, bei Bankvorständen zu Hause. Also unterschiedlichste Menschen, denen ich von unserem Spielplan erzählt habe. Und die Bedingung war, ja, eine Person, eine Familie lädt mich ein, aber es müssen mindestens noch 4 weitere bekannte Freundinnen dazukommen. Und dann habe ich erzählt und Fragen beantwortet. Und ja, also so unter 80 Minuten bin ich da nicht rausgekommen. Manchmal war ich auch 2 Stunden da. Und das waren ganz beglückende und tolle Erlebnisse.
Haben Sie denn da schon jetzt auch einigermaßen konkrete Hinweise mitgenommen oder ein Gefühl dafür, wie der Theaterpuls dann hier so schlägt in Hannover?
Nicht so überraschend, dass er unterschiedlich schlägt. Das war tatsächlich auch innerhalb eines Hausbesuches, wenn da, ich sag mal, 10 Menschen waren, waren es teilweise 5 unterschiedliche Geschmäcker. Also war natürlich auch schön, dann sagten die einen, ich habe am Anfang immer gefragt, so aus der Vergangenheit, welche Inszenierungen haben sie denn gesehen, was hat ihnen gefallen, was nicht, damit ich auch so ein bisschen einschätzen konnte, okay, wo lege ich jetzt den Schwerpunkt bei der Ankündigung unseres neuen Programms. Und dann war es schon, dann sagten die einen diese Inszenierung, dann die anderen, nein, das hat mir gar nicht gefallen, ja, ich weiß, du mochtest ja das fand ich irgendwie langweilig. Es gibt nicht das Publikum, es gibt unterschiedliche Publika und unterschiedliche Geschmäcker, und deswegen bieten wir ja auch so ein mannigfaltiges und vielseitiges Programm, weil wir ja eben Staatstheater sind und für viele Menschen Theater machen wollen.
Naja, und das ist schon auch immer eine ganz besondere Herausforderung, was uns erwartet, was sie antreibt, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Das sind so Fragen, die wir ein bisschen beleuchten wollen in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Sie haben sich Musik gewünscht. Wir wollen beginnen mit dem Finale aus dem ersten Akt von Verdis La Traviata mit Renata Scotto und Gianni Raimondo. Antonio Viotti leitet das Orchester der Mailänder Scala. Warum, Herr Böhnisch?
Das ist tatsächlich immer noch mit meiner Lieblingsoper. Und ich habe sie wirklich als Jugendlicher so oft gehört, auf CD in genau dieser Aufnahme, und kenne natürlich seitdem etliche andere Einspielungen und habe sie, weiß ich wie oft, auch live gesehen. Ich habe zwar eine Zeit lang auch mal ein Musikinstrument gelernt, Saxophon, aber es auch irgendwie abgebrochen. Ich wollte eigentlich sagen, ich kann nicht besonders gut Noten lesen, aber ich habe tatsächlich von La Traviata mir auch die Partitur besorgt. Und das ist jetzt so dramatisch, insbesondere diese Arie und in dieser Aufnahme gerade, wir müssen alle aufs Ende achten, wie da die hohen Töne so exaltiert gesungen werden. Ich finde es bis heute immer noch toll und dachte, diese spezielle Aufnahme möchte ich immer mitbringen.
Beep!
Große Freude, ja.
Das ist doch Wahnsinn, oder? Also ich kenne wirklich keine andere Einspielung, wo die Sängerin am Ende diese Schlussnote in der Form singt. Ja, schöner Wahnsinn. Aber für Menschen, die mit Operngesang nicht so viel anfangen können, ist das natürlich jetzt das Klischee.
Sagt Vasco Böhnisch seit dieser Spielzeit in der Nachfolge von Sonja Anders, Schauspielintendant am Schauspiel Hannover. Sie kommen ja ursprünglich vom Journalismus, Herr Böhnisch, haben, ich glaube, zuletzt als einziges noch eine Kolumne geschrieben für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und da gab es eine, da suchen Sie nach Antworten auf die Frage, wie eröffnet man ein Theater? Und die beginnt mit dem Satz, du kriegst keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Also mit anderen Worten, der Druck ist immens. Sie zählen dann auch noch einige Beispiele auf, wo es dann nicht so perfekt gelaufen ist. Wie sind Sie jetzt da dran gegangen? Also um jetzt nochmal wieder dieses Arztbild zu bemühen, was haben Sie sich auf Ihren Rezeptblock geschrieben?
Es ist ja etwas, es ist ein Unterschied, ob man selbst Regie führt als Intendantin oder eben nicht. Wenn man mit der eigenen Inszenierung eröffnet, dann hat man es ein Stück weit selbst in der Hand. Es kann trotzdem, nach welchen Kriterien auch immer, auch scheitern. In diesem Fall war es uns schon wichtig, dass wir sowohl ein politisches als auch ein künstlerisches Ausrufezeichen setzen. Und wir werden jetzt eröffnen mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Pride. Das ist ein Stück von Falk Richter, der es auch selbst inszenieren wird. Ein sehr renommierter, hoch angesehener Theaterautor und Regisseur, vielfach preisgekrönt, international erfolgreich. Und diese Aufführung erzählt natürlich von queerem Leben, von Menschen und ihrem Outing, von Akzeptanz in der Gesellschaft, aber auch von sehr allgemeingültigen Fragen, Liebe, Schmerz. Natürlich Stolz und Scham, aber auch wie es ist, im Alter alleine ja alt zu werden. Und ich muss immer so ein bisschen dran denken, wir hätten natürlich diese Inszenierung auch ursprünglich geplant. Wahrscheinlich wäre das so gewesen 2 Wochen vor der Bundestagswahl. Die war nur ein halbes Jahr früher. Andererseits, was sich dort gezeigt hat, hätte sich sicherlich jetzt im September ähnlich abgezeichnet. Und ich muss dann immer an einen Ausspruch des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert denken, der gesagt hat, klar, Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass Mehrheiten entscheiden, aber die Qualität einer freiheitlichen Gesellschaft erkennt man weniger daran, dass Mehrheiten entscheiden, sondern wie sie mit ihren Minderheiten umgehen. Und deswegen ist diese Inszenierung sowohl etwas für das queere Publikum als auch für die nicht-queere Mehrheitsgesellschaft. Nicht nur, weil es allgemeingültige Themen sind, die da verhandelt werden, sondern weil es eben auch immer etwas mit uns zu tun hat, egal wen wir lieben oder wie wir leben. Und was das künstlerische Ausrufezeichen betrifft, das liegt einfach in der Kunst von Falk Richter, in dieser Inszenierung, die mit Tanz, mit Schauspiel, mit Video, Live-Gesang, einem fantastischen Bühnenbild, einem überbordenden Kostümbild aufwartet, sodass es einfach, glaube ich, auch ein bisschen ein Theaterspektakel wird.
Ihr Spielzeitmotto ist ja ansonsten, Liebe will riskiert werden. Das klingt ja erstmal Also vergleichsweise sehr allgemein und sorry, als ich das allererste Mal gehört habe, habe ich gedacht, auch so ein bisschen nach Groschenroman, so nach ganz großer Umarmung, aber so meinen Sie das ja insbesondere nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, natürlich nicht.
Es steckt halt schon auch ein bisschen eine Ambivalenz drin, weil der Titel ist ja nicht oder der Slogan ist ja nicht All you need is love, sondern es ist schon wild riskiert werden. Das heißt, es gibt Momente, in denen Liebe, Menschenliebe ein Risiko darstellt und aber trotzdem alternativlos ist. Und ob wir jetzt politische Konflikte nehmen, ob wir soziologische, gesellschaftliche Konflikte nehmen, Spannungsfelder und eben nicht nur die private Liebe, sind das ja gerade jetzt in dieser Zeit so entscheidende Themen und Unterhaltungen, dass es eben nicht dieses weiter so mit Spaltung, mit Egoismus, mit Größenwahn, mit all dem, was wir tagtäglich in diesem Land und auf dieser Welt erleben, weitergeht, sondern dass es eben darum geht, wieder aufeinander zuzugehen und diese Liebe zum anderen, zur anderen, auch wenn es eine andere Meinung dort gibt, auch wenn ich etwas erstmal nicht verstehe, dass es darauf ankommt, das immer wieder zu versuchen. Und das ist in meiner Wahrnehmung zutiefst politisch.
Es klingt auch so ein bisschen nach einer großen Umarmung.
Selbstverständlich. Ja, also ich finde, wir im Theater, oder das ist jedenfalls das Verständnis, was wir am Schauspiel Hannover haben wollen, wir wollen immer lieber erstmal verführen statt belehren. Wir wollen eher verbinden statt anklagen. Mit dieser Haltung wollen wir Theater machen, weil es natürlich auch Lebenszeit und nicht zuletzt auch Geld ist, was die Menschen aufwenden, um zu uns zu kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass bei all der klaren Haltung, die wir politisch zeigen, es trotzdem etwas ist, was sich lohnt zu erleben, wo man eben wirklich etwas erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man im Herzen berührt wird und im Kopf und eben mit anderen Menschen sich verbindet, was eben im Theater einer der letzten Orte ist, wo das passiert. Ich weiß nicht, wer an dem Abend, wenn ich hingehe, links und rechts neben mir sitzen wird. Und weil die Menschen auf der Bühne in diesem Moment für mich, für uns spielen und es jede Sekunde auch anders verlaufen könnte. Das ist das, was mich an Theater so fasziniert, dieses Bewusstsein. Und gutes Schauspiel vermittelt das auch, dass es in diesem Moment für mich passiert, aber jeden Moment auch anders verlaufen könnte.
Finden Sie denn, dass Theater, ich sag's jetzt mal so ganz allgemein, in den vergangenen Jahren oft zu verkopft gewesen ist oder man zu verkopft rangegangen ist, zu viele theoretische Konzepte bewegt hat und zu sehr darauf gesetzt hat?
Ich glaube, auch Trends im Theater haben ihre Zeit. Und jede Zeit hat das Theater, was in die Zeit passt. Insofern war das alles, wenn wir jetzt wirklich so in diesen großen Schubladen und Trends sprechen, ne? Die Theaterwelt auch in Deutschland ist ja wahnsinnig vielfältig. Mhm. Es gibt nicht nur dieses eine Theater, dieses eine Regietheater. Aber trotzdem, wenn wir in so Verläufen, großen Verläufen gucken, war das alles wichtig und waren das tolle Entwicklungen, die ich ja auch begeistert aufgesogen habe in meiner Jugend, in meinem Studium in den vergangenen Jahren. Und jetzt ist eine Zeit, das hat ja auch letztlich immer was damit zu tun, welcher Welt wir uns befinden und wie die KünstlerInnen, aber auch das Publikum darauf reagieren. Und beide zusammen, glaube ich, sehnen sich jetzt gerade eher nach einer etwas sinnlicheren und, ja, sagen wir ruhig, umarmenderen Form von Theater, die deswegen nicht groschenromanisch sein muss oder belanglos, sondern das geht beides.
Haben Sie schon mal einen Groschenroman gelesen?
Nein.
Würden aber Sie?
Warum nicht? Aber ich fürchte, es kommen erstmal noch ein paar andere Bücher von meinem abzuarbeitenden Stapel.
Luciano Pavarotti, Una furtiva lagrima aus Donizettis Oper Der Liebestrank. Ist es auch eine Lieblingsarie von Ihnen?
Tatsächlich, wobei ich die Oper so gut wie gar nicht kenne. Das habe ich auch als Jugendlicher kennengelernt über so einen Opernsampler. Ich habe tatsächlich ein bisschen Oper heute mitgebracht. Das ist vielleicht, auch wenn es um klassische Musik geht, natürlich nahe auch am Schauspiel, weil es um Handlung, um Dramatik und dergleichen geht. Das ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir vorher gehört haben vom Sopran, wesentlich umschmeichelnder und versöhnlicher und auch ein bisschen traurig.
NDR Kultur à la Carte mit Vasco Böhnisch, der sich auch diese Arie gewünscht hat. Was sind Sie für ein Zuhörer? Ein sehr ruhiger oder auch ein sehr emotionaler? Also kennen Sie diese Momente, wo dann auch mal eine Träne kullert vielleicht, wenn man jetzt sowas hört? Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der Situation. Jetzt vielleicht nicht gerade hier bei mir im Studio. Oder wenn Sie auch im Theater sitzen und zuschauen?
Wahrscheinlich, wenn Sie mir die beiden Kategorien lassen, dann eher ein ruhiger. Ich muss gestehen, so sehr mich Theater oft auch berührt, geweint habe ich tatsächlich bisher zweimal. Also das passiert tatsächlich bei mir persönlich selten. Aber auch so ein Gesang und diese Zartheit, das finde ich schon sehr berührend. Und wenn man in der entsprechenden Stimmung ist, dann kann es durchaus traurig sein.
Ich werde jetzt nicht in Sie dringen, wann genau das gewesen ist. Andersrum gefragt, was lässt denn Ihren Theaterpuls höher schlagen? Also was begeistert Sie?
Also von der Ästhetik natürlich ganz viel Verschiedenes. Das ist das Glück, jetzt als Intendant eben auch ganz viel Verschiedenes ermöglichen zu können. Allgemein gesprochen, glaube ich, wenn ich, das klingt jetzt verblüffend, wenn es um Theater geht, aber echte Menschen auf der Bühne sehe. Und damit meine ich, wenn ich spüre, dass es eine Notwendigkeit gibt von denen, die auf der Bühne stehen, jetzt in diesem Moment genau das zu tun oder das zu sagen. Und nicht, weil wir eine Verabredung haben, wir haben das geprobt und ja, wir spielen heute das und ich weiß, ich sage den Satz so und danach gehe ich darüber und so weiter. Sondern wenn sich das, und das ist auch bei den besten SchauspielerInnen tagesformabhängig, sage ich mal, oder eben auch vom Moment abhängig, aber wenn es diese Momente gibt, wo man merkt, da steht die Person jetzt auch als Person auf der Bühne und es kommt unmittelbar aus ihr, das finde ich am beglückendsten und dann bin ich am nächsten dran. Und da kann die Form ganz extrem sein. Ja, Herbert Fritsch Theater zum Beispiel, der auch bei uns in Hannover inszenieren wird. Auch da spürt man, ob es von innen gefüllt ist und ob es der Person in diesem Moment Spaß macht, genau das zu tun oder ob es einstudiert und geübt ist.
Herbert Fritsch ist wirklich ja theatertotal, mit vielen verschiedenen Mitteln oft überdreht, aber er schafft es eben, finde ich zumindest in seinen guten Arbeiten, immer wieder genau das zu erreichen, dieses ganz ursprüngliche Spiel, dieses Spielgehen eben bei den SpielerInnen hervorzukitzeln und so überträgt sich dann eben auch auf die Zuschauer. Wann langweilen Sie sich denn?
Wenn es hermetisch abgeschottet ist, wenn es, gemein gesagt, wenn es keinen Unterschied macht, ob ich da jetzt zuschaue oder nicht. Wenn es so vor sich hin spielt und eben nicht diese Direktheit, diese Unmittelbarkeit hat, dann langweile ich mich. Und dann denke ich, okay, dann kann ich auch zu Hause ein Buch lesen.
Das heißt, Theater ist für Sie vor allem dieses Unmittelbare in jeder Beziehung. Sie sind unmittelbar dabei, die Spieler unmittelbar im Jetzt und es passiert jetzt, dieser einzigartige Moment.
Ja, das ist natürlich jetzt, wir reden, das ist relativ abstrakt, wie wir reden. Man muss es, kann einfach sagen, man muss es spüren. So, das ist.
Wann haben Sie das zum ersten Mal gespürt?
Zum ersten Mal. Also ich bin ans Theater herangeführt worden von meinen Eltern, von meiner Mutter, die mit mir im Puppentheater in Berlin waren. Also ich komme jetzt nicht aus einem akademischen Haushalt oder so, aber für meine Eltern war Theater genauso selbstverständlich wie Kino und Lesen und Zeitung lesen und so.
Und Sie sind in Berlin aufgewachsen?
Richtig, genau. Und das war der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und dann hat mein Vater auch so ein Puppentheater gebaut und vorgespielt zu Hause. Und so bin ich da selbstverständlich mit in Kontakt gekommen. Und dann erinnere ich aber später im jugendlichen Alter eine Inszenierung in Berlin, die mich sehr beeindruckt hat. Das war damals so die Phase, wo diese britischen Theaterstücke rauskamen. Also auch Thomas Ostermeier an der Baracke vom Deutschen Theater, Schoppen und Ficken und dergleichen. Und da gab es ein Stück, das heißt Der Disney Killer von Philip Ridley. So ein bisschen postapokalyptisches Szenario, so ein Geschwisterpaar ernährt sich nur noch von Schokolade und die saßen dann natürlich schon während des Einlasses und aßen in einem Fort Schokolade. Aber auch diese Düsterkeit und dann gibt es so eine Figur von außen, den Disney-Keller, der am reinkommt und sich von Kakerlaken ernährt. Also das war wirklich so ein Moment, der mich in seiner Dystopie und in seiner Sinnlichkeit, es war auch eine kleine Spielstätte, offenbar sehr nachhaltig beeindruckt hat, denn das habe ich mir mehrfach angeschaut. Das war vielleicht so ein kleiner Erweckungsmoment in Sachen Theater für mich.
Und trotzdem haben Sie sich ja erstmal für eine ganz andere Laufbahn entschieden, nämlich für den Journalismus. Warum?
Ich wollte Journalist werden. Ich hatte kurzzeitig auch mal die Idee, so Theater-AG und dergleichen Schauspieler zu werden, habe dann aber für mich zum Glück rechtzeitig gemerkt, dass es vielleicht doch nicht hundertprozentig passt. Ich wollte Journalist werden, ich wollte Moderator werden. Ich glaube, die Initialzündung war, ich wollte das Morgenmagazin moderieren.
Warum?
Ich fand das eine tolle, abwechslungsreiche Sendung und war dann ja tatsächlich auch eine Zeit lang, zumindest befristet, Redakteur beim ARD-Morgenmagazin.
Aber Sie haben es nicht moderiert.
Nein, nein. Wir haben so Testsendungen gemacht. Das war die Phase, als das 16:9 Sendeformat eingeführt wurde. Da gab es ganz viele, nach den 3,5 Stunden Live-Sendung gab es dann nochmal Testdurchläufe, um diese Sendeformate auszuprobieren. Das haben dann immer die Redakteurinnen moderiert. Da saß ich da ein paar Mal auf der Couch. Aber nee, ich habe dann beim WDR mal eine Zeit lang auch vertretungsweise ein Kulturmagazin moderiert. Aber das sollte dann offensichtlich nicht sein. Und dann hat der Weg irgendwann woanders hingeführt.
Aber was hat Sie so gereizt an dem Moderieren?
Es macht mir Spaß. Ich habe immer gerne auch Referate vor der Klasse gehalten. Ich halte auch jetzt gerne immer noch Einführungen. Ich spreche gerne zu Menschen, ich vermittle gerne Sachen. Ich führe auch selber gerne Gespräche, ich lerne gerne Menschen kennen. Also auch das bei den Hausbesuchen. Ne? Ich fand das immer toll zu erfahren, wo kommen die Leute her, was interessiert die. Das macht mir einfach Spaß, so simpel.
Und schon ja aber auch dann dieses Vermitteln. Ne? Mhm. Weil das ist ja in allen Fällen, die Sie jetzt eben geschildert haben, gegeben. Und letztendlich ist ein Intendant dann auch sowas wie ein Vermittler hoch 23?
In gewisser Hinsicht schon. Also sowohl das Programm dem Publikum zu vermitteln, als natürlich auch in so einem Betrieb. Aber es ist auch als Intendant natürlich die Gastgeberrolle. Ich bin auch einfach gerne Gastgeber. Ich mache gerne die Türen auf, heiße die Menschen willkommen, kümmere mich darum, dass es ihnen gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Ob das jetzt mein Büro ist oder ein ganzes Theater, dein Foyer, ja.
Das haben Sie neu gestalten lassen. Darüber gleich mehr. Der Leiermann aus der Winterreise von Schubert. Ich möchte fast sagen, natürlich mit Christian Gerhaher, begleitet von Gerold Huber. Wann begleitet Sie das oder wie lange begleitet diese Musik schon?
Tatsächlich schon seit der Schulzeit. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen so die Top 10 der klassischen Musik, die Winterreise. Aber mich hat das damals sehr beeindruckt, wie wir im Musikunterricht eben auch die Komposition analysiert haben. Und da haben wir uns sehr lange mit der Winterreise beschäftigt. Und insofern begleitet mich das schon lange und lässt sich immer wieder daran zurückdenken. Deswegen dachte ich bringe mal diesen Titel mit. Und diesen Gesang aus der ganzen Winterreise, den finde ich nun naheliegenderweise besonders berührend.
Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht ihr, was ihr kann. Barfuß auf dem Eise wankt ihr hin. Lässt es gehen, alles weg.
NDR Kultur à la carte mit Vasco Böhnisch. Ist noch gar nicht so lange her. Da war das Foyer des Schauspiels Hannover zitronengelb. Ich glaube, so kann man es sagen. Sie haben sich jetzt für eine andere Farbe entschieden, weil das Motto der Spielzeit ist, Liebe will riskiert werden. Oder mögen Sie einfach sehr gerne Rottöne, Vasco Böhnisch?
Also der Impuls, das Foyer anders zu gestalten, kam tatsächlich daher, dass es sehr markant umgestaltet wurde mit der Intendanz von Sonja Anders. Also zum einen diese vielen Gelb- und Türkis-Zyan-Töne, zum anderen aber auch, dass das Hauptfoyer sehr groß, sehr hell, sehr weiß war. Es ist immer alles Geschmackssache. Nach meinem Geschmack habe ich es mir ein bisschen gemütlicher gewünscht und habe deswegen einen befreundeten Szenenbildner gebeten, Matthias Müsser, ein sehr renommierter deutscher Film-Szenenbildner, sich Gedanken zu machen, wie denn so ein Foyer umgestaltet werden könnte. Weil ich Matthias Müsser auch für seinen privaten sehr guten Geschmack schätze. Und wenn der Ideen hat, dann vertraue ich dem. Und deswegen ist jetzt die Farbe, die Sie gerade angesprochen haben, einer dieser Rottöne, auch nur ein Versatzstück. Also da wird noch mehr passieren. Und diese Sachen kamen aber tatsächlich dann alle von ihm. Insofern ist das gar nicht so sehr auf meinem Mist gewachsen, nur der Impuls.
Warum wollten Sie eigentlich nach Hannover? Warum haben Sie sich beworben? Weil Sie fanden, Sie müssen jetzt endlich mal selber Verantwortung an ganz oberster Stelle übernehmen. Sie waren ja vorher schon stellvertretender Intendant am Schauspielhaus in Bochum bei Johann Simons.
Ich hatte die Ahnung und jetzt nach den ersten paar Tagen und Wochen fühlt sich's auch zum Glück weiterhin so an, dass mir das Spaß machen würde und dass ich das gerne machen möchte. Deswegen habe ich mich hier beworben und weil das Theater an sich, es ist ja das Niedersächsische Staatstheater Hannover, zusammen mit dem Opernhaus, mit dem Ballett und so weiter, einfach ein toller, großer Betrieb ist, der auch in dieser Vielfalt noch neue Möglichkeiten bietet. Es gibt jetzt ja auch einen neuen Opernintendanten, Bodo Busse. Wir fangen zeitgleich an. Wir kannten uns vorher nicht. Zum Glück verstehen wir uns sehr gut. Also ich hoffe, dass da auch der ein oder andere Plan ausgeheckt werden kann in den nächsten Jahren, auch zusammen mit unseren Teams. Aber das Schauspiel Hannover an sich hat schon auch einen sehr guten Ruf und bietet viele Möglichkeiten, hier spannendes Theater zu machen und in dieser Kombination. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Hannover mir liegen würde. Kannte die Stadt bis auf so ein paar Theaterbesuche jetzt noch nicht so richtig, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das ganz gut matcht.
Was gefällt Ihnen hier?
Zuallererst die Menschen. Ich erlebe die Menschen bislang als sehr aufgeschlossen und freundlich, unaufgeregt, uneitel, freundlich. Und das ist schon mal ganz viel wert, finde ich. Nicht nur, wenn man versucht, mit Theater Menschen zu locken, sondern natürlich auch im allgemeinen privaten Umgang miteinander, wie die Menschen hier aufeinander Acht geben, reagieren, auch mal einen kleinen Plausch machen. Also so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Man geht respektvoll und freundlich miteinander um. Und so erlebe ich die Menschen in Hannover bislang. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut.
Über die Hausbesuche haben wir ja schon gesprochen. Sie schaffen auch eine neue Stadtdramaturgie am Haus. Das gehört ja eigentlich jetzt schon dazu. Also alle Bühnen bemühen sich ja, in die Stadt zu gehen, Schwingungen aufzunehmen und eben Theater für die Menschen dort zu machen. An welcher Stelle stehen Sie da? Ich meine, wahrscheinlich noch ziemlich am Anfang, oder?
Ja, also es gab natürlich auch in den vergangenen Jahren schon etliche Kontakte in die Stadtgesellschaft und in das Land. Wir sind ja auch für das Land Niedersachsen da. Es gibt auch seit der Intendanz von Sonja Anders die Programmreihe Universen, die sich vor allem um die Unheard Voices kümmert und denen Raum und Teilhabe ermöglicht, was wir fortführen. Und wir wollten dem Ausdruck verleihen und da nochmal einen besonderen Schwerpunkt setzen, unsere eigenen Mauern zu verlassen. auf die Menschen zuzugehen, aber sie eben auch zu uns zu holen. Das heißt nicht nur, dass wir woanders Theater machen, sondern dass wir sie schon auch zu uns reinholen, Feedback holen. Es wird Probenbeiräte geben, es wird einen Kinder- und Jugendaufsichtsrat geben. Wir wollen mehr offene Proben veranstalten. Auch die Dramaturgie bietet jeden Monat ein schönes Format an. Das heißt Drinks und Dramaturgie, also man ganz ungezwungen bei einer Flasche was auch immer ins Gespräch kommen kann und erfährt, ja, welche Bücher lesen die eigentlich gerade? Wie entsteht überhaupt so ein Spielplan? Was würde mich denn mal interessieren? Wie denkt ihr denn über dieses oder jenes Thema? Viele Einführungen zu halten, einfach auch wir, die Theater machen, unser Gesicht zu zeigen und nahbar zu sein und in Kontakt zu kommen. Und deswegen gehen wir in die Stadt und holen die Stadt zu uns rein.
Was ist ein Probenbeirat?
Das ist eine Gruppe von Menschen, die wir zu ausgewählten Inszenierungen immer neu zusammenstellen mit Menschen aus der Stadt, teilweise auch ExpertInnen zu einem Thema, das für die Inszenierung vielleicht wichtig ist und die die Proben besuchen und Feedback geben. Also das, was das übliche Publikum natürlich ab der Premiere machen kann, so dann eben schon während der Proben, um nochmal ein anderes Feedback zu bekommen, sei es von Leuten, die von dem Thema richtig nochmal andere Ahnung haben oder einfach auch als ganz frische ZuschauerInnen.
Das Kinder- und Jugendtheater haben Sie ja ein bisschen neu aufgestellt. Also Sonja Anders hatte, glaube ich, die Linie verfolgt, Theater für alle, aber schon deutlich gemacht, welche Inszenierungen auch vor allem für ein junges Publikum geeignet sind. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, wieder eine eigene Kinder- und Jugendtheatersparte einzurichten, auch mit einer eigenen Leitung. Und da Sie haben das eben schon erwähnt, soll es auch einen direkten Kontakt geben zu Kinder und Jugendlichen, die dann auch mitbestimmen dürfen über die Stücke, die gezeigt werden. Oder vor allem dazu auch eine Meinung abgeben sollen?
Beides, alles. Meine Kollegin Katrin Rose, die hier das Junge Schauspiel Hannover leiten wird, hat in diesem Bereich schon ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt, sowohl am Schauspielhaus Bochum als auch bei der Ruhrtriennale, gerade was es bedeutet, diese Macht abzugeben. Katrin Rose sagt gerne mal, Kinder- und Jugendtheater sollte nicht von weißen Frauen Mitte 50 geleitet werden, was sie selber ist. Also da schwingt natürlich die entsprechende Selbstironie mit, sondern sie möchte das eben mit den Kindern und Jugendlichen zusammenleiten, auf das die eben bestimmen, mitbestimmen, wer dort inszeniert, welche Themen erarbeitet werden. Und dafür muss man natürlich, man muss erstmal bereit sein, diese Macht zu teilen, diese Räume abzugeben und natürlich dann auch die Menschen zu qualifizieren, sage ich mal. Das heißt, dieser Kinder- und Jugendaufsichtsrat, der hier den folgenden Namen haben wird, Draufsichtsrat. Die Kinder und Jugendlichen reisen dann auch tatsächlich rum, um sich weiterzubilden, sag ich mal, und dann eben auch Ahnung zu haben, wo passiert denn welches Kinder- und Jugendtheater und was hätten wir gern davon mal in Hannover.
Gabriela Montero mit Improvisation über den Toreador-Song aus Carmen, Herr Bönisch.
Ja, mir war natürlich schon beim Raussuchen der Musiken klar, es ist doch relativ männerlastig. Und weil ich sehr fasziniert bin von der Improvisationskunst von Gabriela Montero, habe ich dann speziell diese Variation über diesen ja doch etwas chauvinistischen Carmen-Torero gewählt und dachte, das wäre vielleicht ein kleines Korrektiv hier für diese Musikauswahl.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte mit Vasco Böhnisch, dem neuen Schauspielintendanten in Hannover, auf dessen Wunsch wir auch gerade hier Gabriela Montero gehört haben. Sie müssen mir noch einmal erklären, Herr Böhnisch, warum Sie dann eigentlich Ihren heißgeliebten Journalismus verlassen haben und ans Theater gegangen sind, weil Sie haben ja vorhin sehr deutlich gemacht, wie gerne Sie auch Journalist geworden sind und dass Sie unbedingt moderieren wollten. Und jetzt sind Sie Theaterintendant oder Schauspielintendant, richtig gesagt.
Und wie gesagt, das Moderieren habe ich dann ja gar nicht so viel gemacht, sondern ich war ja dann vor allem Theaterkritiker lange Zeit für die Süddeutsche Zeitung und Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk. Und konnte da auch wirklich tolle Sachen machen, als zum Beispiel Kulturshow mit Anke Engelke. Anke hat Zeit, immer noch eines meiner Herzensprojekte in meinem bisherigen Leben. Und dann war es so eine, ja, parallel laufende Entwicklung. Zum einen, dass ich schon auch durch private Kontakte, Freundschaften und so weiter immer näher auch an die Theaterwelt kam und dachte, ah, über die Person kann ich nicht mehr schreiben, über die auch nicht mehr. Beim WDR war es eine tolle Zeit, aber dann war auch so, ich war so Mitte 30, war jetzt nicht direkt absehbar, wann kommt die nächste schöne neue Chance, Herausforderung, wie auch immer. Und dann gab es den Moment, dass Johann Simons, der niederländische Theaterregisseur, Intendant der Ruhrtriennale wurde. Und das war halt ein Festival. Ich wohnte zu der Zeit eben im Ruhrgebiet, was ich gut kannte. Ich kannte seine Theaterarbeiten, mochte die allermeisten. Und dachte, okay, vielleicht ist das jetzt der Moment, einfach mal zu springen. Und dann habe ich ihn kontaktiert, wir haben uns kennengelernt, haben gemerkt, dass wir...
Ach, das war von Ihnen ausgehend. Er hat nicht Sie gefragt, ihn gefragt.
Tatsächlich, ja. Also das ist sogar noch ein bisschen... Also ich hatte gar keine Nummer von ihm. Ich hatte aber die Telefonnummer von Sandra Hüller, weil ich ein Porträt über sie geschrieben hatte. Und die war zu der Zeit in seinem Ensemble an den Münchner Kammerspielen. Da habe ich sie einfach angeschrieben und gesagt, kannst du mir die Nummer von Johann Simons besorgen? Und dann hatte er tatsächlich noch eine Dramaturgiestelle in dem Team damals bei der Ruhrtriennale frei. Ich war zu dem Zeitpunkt sogar auch noch Juror in der Jury vom Berliner Theatertreffen. Was heißt, ich habe pro Jahr so 110 bis 130 verschiedene Theateraufführungen gesehen. Und das hat ihn natürlich auch interessiert, dieser Wissens- und Erfahrungsschatz. Ja, und dann haben wir uns getroffen und haben festgestellt, dass wir sehr ähnlich dachten, sowohl über das Festival, auch über seine eigenen Arbeiten, welche gelungen und welche weniger gelungen waren. Und dann haben wir es beide miteinander ausprobiert. Und dann habe ich, das war 2014, dann die Seiten gewechselt. Ja.
Und auch bis heute nicht bereut. Also es war dann wirklich klar.
Ja, es war eine ganz tolle Zeit bei der Ruhrtriennale, ein super Team, sehr inspirierend. Und da ist dann ja auch schon der Plan gereift, ans Schauspielhaus Bochum gemeinsam zu gehen, wo Johann Simons dann ja 2018 Intendant wurde und ich Chefdramaturg. Ja.
Und da haben Sie dann auch wieder mit Sandra Hüller zusammengearbeitet, weil Sie haben die Dramaturgie gemacht für Penthesilea, also diese viel beachtete, großartig besprochene Aufführung mit eben Sandra Hüller und Jens Harzer.
Auch tatsächlich so ein Meilenstein, würde ich sagen, in meinem Leben. Eine ganz besondere Inszenierung, nicht nur, weil es unsere erste war für Bochum, war ja noch eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen, sondern weil, ich ahnte das damals schon, in der Vorbereitungszeit hat man ja in gewisser Hinsicht gar keine Zeit und dann doch wieder sehr viel Zeit. Ich ahnte das schon, dass die Intensität der Auseinandersetzung mit diesem Stück so groß sein würde, wie ich danach wahrscheinlich nie wieder Zeit haben würde. Und so war es auch. Wir haben ja dieses große, kolossale Stück Penthesilea mit all diesen Schlachten und Heeren auf diese zwei SchauspielerInnen fokussiert. Ich habe diese Bearbeitung gemacht und das war ein ganz toller Prozess über mehrere Monate hinweg. Tolle Probenzeit und die Aufführung dann entsprechend natürlich auch. Eine ganz wertvolle Erfahrung. Und das Schöne ist ja, dass es zwar die Inszenierung, die lebt nicht weiter. Wir haben es viele Male gespielt in Bochum und Hamburg und München und so weiter. Aber es gibt sie noch als Lesung. Und auch diese Lesung ist so lebendig, weil die beiden einfach so großartig sind. Und ich freue mich, dass wir die im Dezember auch wieder hier in Hannover zeigen können.
Haben Sie was gelernt aus der, also Sie haben mit Sicherheit was gelernt aus der Arbeit mit Johann Simons, der seit langem wirklich großes Theater macht. Auch Dinge, von denen Sie sagen, die sind jetzt wichtig für Sie in Hannover?
Ruhe zu bewahren. Also sowohl als Regisseur, wir haben damals in Bochum wenige Wochen nach dem allerersten Corona-Lockdown, das war Juni 2020, ne? Ja, genau. Da haben wir innerhalb von 3 Wochen, das waren ja dann immer diese kurzen Zeitfenster, haben wir eine Neuinszenierung gemacht. Und Johann Simons ist auf die Proben gegangen und das war auch eine relativ komplexe Bearbeitung eines Stücks von Elias Canetti. Hat gesagt, wir haben 3 Wochen, aber Leute, wir tun so, als hätten wir 6 Wochen. An diesen Satz muss ich auch, wenn es jetzt nicht ums Inszenieren und ums Proben geht, immer wieder zurückdenken und generell einfach in bestimmten Momenten sich nicht verrückt machen zu lassen. Oder auch ein Satz, den Johann Simons damals schon mitgebracht hatte aus München. Der Theaterbetrieb ist ja auch einer, wo es permanent um Leben und Tod geht, hat man das Gefühl. Und das ist auch einerseits wichtig, weil wir müssen alle mit Leidenschaft dabei sein. Und wenn etwas schief geht oder die Premiere nicht stattzufinden droht, dann ist das schon Alarmstufe dunkelgelb, sag ich mal. Dann ist man so schnell mal davon rede, Katastrophe, Katastrophe. Und Johann hat damals gesagt, nein, Katastrophen, die finden vielleicht auf dem afrikanischen Kontinent statt oder in anderen Kriegs- oder wie auch immer Regionen, aber nicht im Theater. Dieses Wort verbiete ich hier. Und auch daran denke ich immer wieder zurück.
Fasil Say war das, Porträtkünstler in diesem Jahr beim Schleswig-Holstein Musikfestival und heute Abend noch einmal in der Elbphilharmonie in dieser Funktion. Aber hier war es ein Wunsch von Vasco Böhnisch.
Ja, weil ich dachte, das werden wir jetzt, glaube ich, jetzt hier heute nicht mehr besprechen, aber dieses Thema kulturelle Aneignung ist ja schon im Kulturbetrieb, auch im Theaterbetrieb, ein nicht unwesentliches. Und ich fand es insofern interessant, diese Mozart-Sonate mit diesem Satz Alla Turca, dass Fasil Say mit seiner türkischen Geschichte und Biografie sich das genommen hat, verjazzt hat. Und diese Art von Rückaneignung, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, jenseits dessen, dass es natürlich auch toll gespielt ist.
Ich finde schon, dass Sie ja hier in Hannover, Spielzeit beginnt ja jetzt am 11. September, in vielerlei Hinsicht auch eine Art von Theater fortsetzen, wie sie schon bei Sonja Anders zu erleben war. Also auch Sie setzen auf ein diverses Ensemble, ein sehr weibliches Ensemble. Also es gibt noch mehr Regisseurinnen auch, die inszenieren. Das haben Sie gesagt, glaube ich, 67% auf der großen Bühne. Also wenn man es denn mal so mathematisch ausdrücken möchte. Es ist auch, wie ich finde, ein insgesamt recht junges Ensemble, auf das Sie setzen. Aber Sie sagen ja auch, das machen wir jetzt einfach alles so und das müssen wir auch gar nicht mehr groß besprechen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, so soll es jetzt sein. Und wir haben ja auch eingangs schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, einfach alle Menschen auch willkommen zu heißen in einem Theater als die Menschen, die sie eben sind. Es sind 24 Premieren. 10 Uraufführungen, glaube ich. Deutsche Erstaufführung. Über Falk Richter haben wir schon gesprochen. Es gibt wenige jetzt richtig klassische Stücke, teilweise Romanbearbeitungen, auch Jenny Erpenbeck mit Heimsuchung und so weiter. Sie haben jetzt einen kleinen Werbeblock, Herr Böhnisch. Worauf möchten Sie noch besonders hinweisen?
Okay, bei aller Voreingenommenheit. Ich versuche den Faden aufzunehmen. Mit Heimsuchung haben Sie gerade gesagt. Also es gibt schon auch eben dieses literarische Theater, was wir machen. Wir haben auch ein bisschen Klassik dabei, nämlich den Onkel Vanya, der in dem Fall nur Vanya heißt, also dieses berühmte Tschechow-Stück, allerdings in einer ganz besonderen Form, weil Simon Stevens, der britische Dramatiker, daraus eine Fassung gemacht hat, wo ein Schauspieler alle 8 Rollen spielt. Da freue ich mich sehr drauf. Bei uns wird das Ihr KZ spielen. Ganz großartiger Schauspieler, der vom Thalia Theater zu uns nach Hannover gewechselt ist. Und auf eine ganz andere Klassiker, Adaption, Variation, wie auch immer, freue ich mich dann im neuen Jahr. Und zwar das niederländische Theaterkollektiv De Warme Winkel. Das könnte man so grob übersetzen mit der heiße Laden. Die beschäftigen sich mit den Auswirkungen von KI, also künstlicher Intelligenz und Robotik. Und das vor dem Hintergrund des berühmtesten Theaterstücks der Welt, nämlich Hamlet. Also die Frage, was bedeutet eigentlich noch sein oder nicht sein, Bewusstsein, wenn wir immer, ja, technischer werden, von Maschinen ersetzt werden. Und diese Aufführung hat den schönen Titel Hamlet, R2-D2 or not to be two. Also, ne, also R2-D2 von Star Wars und dann das berühmte Shakespeare-Zitat not to be two. Ja, wir haben neue Stücke von Sibylle Berg, gespielt von Katja Riemann, inszeniert von Lena Brasch. Also wir haben auch eine ganz tolle neue, junge Regiegeneration dabei und auch welche von diesen sehr etablierten, tollen, vielfach preisgekrönten Regisseurinnen, wie neben Falk Richter und Herbert Fritsch, Jael Rohnen ist dabei, Sarah Turunen. Also es sind wirklich viele tolle Menschen, die es bei uns jetzt für Hannover neu zu entdecken gibt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich sage jetzt toi, toi, toi und ich weiß, Sie dürfen nicht Danke sagen, auch wenn Sie in einer anderen Situation sind als Intendant, richtig?
Aber ich darf sagen, ich freue mich auf Ihren Besuch.
Wenn Sie mehr wissen wollen, Sie finden alle Informationen zu der neuen Spielzeit am Schauspiel Hannover natürlich auch online. Vasco Bönisch, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei NDR Kultur à la carte.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch online hören unter ndr.de/kultur.